Ich lese uns einen Abschnitt aus 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 7. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Aus demselben sind, die hin und her in die Häuser schleichen und führen die Weiblein gefangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben, lernen immer da und können nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bis dahin. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Ja, Jesus, du hast uns hineingestellt in diese Zeit, auch in diese letzte Zeit, und wir sehen, dass sich immer mehr zuspitzt und dass da auch Fragen uns bewegen. Wie ist das um die rechte Einheit, um das Einssein mit dir, aber auch um die Absonderung? Und dazu möchte auch dieser Abend dienen. Schenk du unserem Bruder die rechten Worte, Vollmacht, dass wir recht hören können. Herr, wir rechten mit dir, danken dir und loben und preisen dich dieser Gewissheit. Du wirst uns das sagen, was auch wir hören müssen. Amen. Amen. Wir setzen uns wieder und hören auch gleich auf die Botschaft.
Ihr lieben Geschwister, das ist eine, denke ich, ziemlich brennende Frage, die wir uns heute Abend stellen wollen. Ein Problem, mit dem wir alle ganz praktisch konfrontiert sind, ganz sicherlich in unseren Gemeinden, in unserem geistlichen Werdegang, haben wir dieses Spannungsfeld, das wir heute Abend vom Wort Gottes her betrachten wollen, ganz sicher schon in verschiedenster Weise erlebt. Wir alle als Gläubige, die dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, wir alle als solche, die auch biblischen Gemeinden hoffentlich angehören, wissen, dass es einen Kampf gibt, ein Ringen um Einheit in der Gemeinde, aber auch um die rechte Absonderung in der Gemeinde. Und wir wollen heute Abend versuchen, mit Gottes Hilfe einfach in das Wort Gottes hineinzusehen und einige grundlegende Aussagen zu diesem Thema Einheit und Absonderung miteinander betrachten. In der Hoffnung, dass der Herr Jesus uns zeigt, was sein Wille ist in Bezug auf die Einheit der Gemeinde und auch in Bezug auf die nötige Absonderung. Und dass wir in diesem geistlichen Ringen, in diesem Streben nach biblischer Einheit und biblischer Absonderung gestärkt und ermuntert werden und vielleicht auch belehrt werden über manche Dinge, die uns vielleicht vorher nicht so klar waren. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, ein Thema, an dem sicherlich auch die Gemeinde in vielfacher Hinsicht, in ihrer ganzen Geschichte versagt hat. Wie schön ist es, dass wir in der Apostelgeschichte ganz am Anfang der Gemeinde lesen und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Herrlich. Die Gläubigen waren erfüllt von dem Herrn Jesus. Sie waren, hatten den Herrn vor Augen. Sie waren erfüllt von dem Heiligen Geist und da war nicht dieser Egoismus, diese Vorurteile, diese Prägung, diese Fleischlichkeit. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Tja, und dann lesen wir in der Apostelgeschichte weiter, bis wir zu Kapitel 6 kommen. Und da schon ist diese herrliche, wunderbare Einheit getrübt und es entstand ein Murren unter den Gläubigen. Und so sehen wir, dieses Spannungsfeld ist uralt. Dieses Spannungsfeld gab es damals in den apostolischen Gemeinden und wir haben mancherlei Belehrung zu diesem Thema in der einen oder anderen Richtung. Und dieses Spannungsfeld ist nochmal ein ganz besonders brisantes in der Endzeit, in der heutigen Zeit, wo wir als Gläubige leben. Auch darauf möchte ich eingehen. Aber zunächst einmal möchte ich dieses Thema behandeln, die von Gott, von Gottes Geist gewirkte Einheit der Gemeinde. Wir wollen miteinander Epheser 4 aufschlagen und da die Verse 1 bis 6 lesen. Da heißt es: So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch alle. Ja, hier haben wir das Fundament der Einheit der Gemeinde. Und dieses Fundament ist vollkommen, es ist ewig und deswegen kann es nicht von Menschen sein. Alles, was von Menschen kommt, ist unvollkommen und zeitlich und vergänglich. Die Einheit der Gemeinde hat als ihr Fundament im Prinzip den Herrn Jesus Christus, sein Werk am Kreuz, sein vollkommenes Sühnopfer, seine Auferstehung und Verherrlichung. Und die Einheit der Gemeinde ist gegeben durch den Heiligen Geist. Das lesen wir hier. Wir lesen nämlich nicht, seid bemüht, die Einheit des Geistes herzustellen. Das könnten wir gar nicht. Sondern diese Einheit des Geistes bedeutet, der Geist Gottes hat alle wahren Kinder Gottes zu einer Einheit zusammengefügt und diese Stellung eins in Christo sollen wir bewahren. Wir können sie nicht herstellen. Hergestellt hat sie Gott. Und wenn wir hineinschauen in den 1. Korinther 12, das ist die zweite grundlegende Stelle, die ich dazu lesen möchte. Da lesen wir in Kapitel 12, Vers 12 folgende. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und dann eben vielleicht noch aus dem Römerbrief die Stelle in Römer 12, die das auch noch einmal zusammenfasst. Vers 4 folgende. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Also es gibt eine fundamentale Einheit der Gemeinde, die ist uns von Gott gegeben, die ist uns in Christus gegeben und die kann auch niemals zerstört werden. Das ist etwas sehr Tröstliches, denn wir sehen ja unter den Gläubigen, wenn wir hineinschauen, überall um uns schauen, eine fast schon größtmögliche Zersplitterung und Uneinigkeit. Wir haben viele verschiedene Gruppen, auch unter den bibeltreuen Gläubigen gibt es die verschiedensten Richtungen, die verschiedensten Gruppierungen, Gemeinden, die sich zum Teil am selben Ort unterschiedlich versammeln. Diese Dinge kennen wir. Es gibt also keine sichtbare, auf der menschlichen Ebene herstellbare Einheit des Leibes heute. Aber es gibt eine unsichtbare Einheit des Leibes. Und die existiert in alle Ewigkeit. Und das darf uns ein Trost sein. Dass wir wissen, äußerlich gesehen ist die Christenheit, auch die wahre gläubige Gemeinde, bietet ein ziemlich trauriges Bild der Zerrissenheit, der Zersplitterung, der Unterschiedlichkeit, unterschiedlichster Traditionen und Prägungen und Überzeugungen bis hin zu Trennungen, die eigentlich nur aufgrund der menschlichen Unzulänglichkeit, des Eigenwillens und des unertöteten Fleisches existieren. Alle diese Dinge kennen wir, sie sind da. Sie sind sehr traurig, sie betrüben den Herrn, aber auf der anderen Seite sind sie auch ein Stück weit nicht vermeidbar auf menschlicher Ebene. Und dennoch, Gott hat die Gemeinde als ein göttliches Wunderwerk geschaffen. Und das ist diese innere Stellung der Gemeinde. Wir lesen im Psalm 45, die Königstochter ist ganz herrlich im Inneren. Ja, das ist so ein Bild, ein Schattenbild. Äußerlich gesehen sieht es etwas armselig und traurig aus, aber innerlich ist diese Gemeinde herrlich. Warum ist sie herrlich? Weil sie in Christus ist und weil Christus ihr Fundament ist. Und in Christus bedeutet, die Gemeinde steht herrlich, heilig, untadelig, vollkommen vor Gott. Das können wir uns gar nicht vorstellen vielleicht, aber so ist es. In Christus bist auch du und bin auch ich, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir stehen heilig, untadelig und vollkommen vor Gott. Sonst könnten wir gar keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn unsere Gemeinschaft mit Gott von unserer eigenen Vollkommenheit und Heiligung abhinge, dann könnten wir alle keine Sekunde lang eine Gemeinschaft mit Gott haben. Ich hoffe, uns ist es bewusst. Ja, nur durch Christus, nur in Christus. Nur aufgrund seines Werkes. Und so lesen wir ja in Epheser 5, und das möchte ich noch einmal einfach erinnern, Vers 25, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist die Stellung der Gemeinde in Christus vor Gott. Und in diesem Sinn ist die Einheit perfekt. Da können wir nichts dazu tun und nichts wegtun. Und das ist ein großer Trost, finde ich. Anders sieht es natürlich aus mit der dargestellten Einheit. Mit der Einheit, wie sie in der Lebenspraxis unter den Gläubigen zu finden sein sollte. Und dort sind wir genau in dem Bereich am Anfang von Epheser 4. Ja, auf der einen Seite heißt es, ein Leib, ein Geist, ein Herr, ein Gott, eine Taufe, das sind alles Dinge, die sind vollkommen, die sind von Gott. Da können wir nichts davon wegtun. Gott sei Dank, das ist das Fundament. Und das andere aber betrifft unseren Wandel, unsere Verantwortung, unseren Zustand. Und da heißt es, seid eifrig bemüht, die Einheit, die der Geist Gottes eigentlich unsichtbar schon hergestellt hat, auch in der Praxis auszuleben. So übersetze ich das jetzt mal. Ja, und dann sind wir mittendrin. In einem Übungsfeld, in einem Prüfungsfeld, in einem Spannungsfeld, wo wir versagen, nicht nur die anderen. Wisst ihr, wir nehmen das Versagen in dieser Hinsicht immer sehr klar wahr bei den anderen Geschwistern. Wo sie die Einheit des Geistes betrüben, wahrhaftig oder vielleicht nur eingebildet. Aber wir machen uns nicht klar, dass wir sie auch immer wieder und beständig in gewisser Weise betrüben, durch unsere Fehlhaltungen. Und nicht zuletzt deshalb steht vielleicht da bei den Eigenschaften, die wir brauchen, um die Einheit des Geistes zu bewahren, die Demut an der ersten Stelle. Müssen wir uns ein bisschen überlegen, warum das so ist, ja? Weil nämlich dieser Hochmut zu sagen, ja, die anderen alle, die versagen, da sieht man doch ganz deutlich, dass es vorn und hinten nicht stimmt. Der muss uns gezogen werden, wenn wir zur Einheit des Geistes beitragen wollen. Dann müssen wir in uns schlagen und sagen, Herr, ich bin doch auch ein Hindernis für die Einheit des Geistes. Zeig mir, wo ich durch meine fleischlichen Haltungen die Einheit betrübe, blockiere. Das ist eine hilfreiche und produktive Sichtweise. Deswegen steht die Demut, denke ich, da an erster Stelle. Und Sanftmut und Langmut. Also, da geht es um den Umgang der Heiligen untereinander, so wie Gott sie zusammengestellt hat. Und das ist ja mal das Erste, dass wir uns da überlegen, ja, wieso bin ich denn ausgerechnet mit diesem schwierigen Bruder zusammengestellt? Ich könnte mir 5 andere vorstellen, mit denen könnte ich wunderbar Frieden halten. Warum gerade der, mit dem ich ständig zusammenrassle? Tja, warum? Wir können natürlich sagen, es ist ein unglücklicher Zufall. Oder aber wir nehmen die Sache geistlich und dann sagen wir, oh, vielleicht hat Gott mich mit diesem Bruder genau deswegen zusammengestellt, weil ich, nicht der andere, ich eine Lektion brauche. Ja? Es gibt vielleicht Geschwister, die hat Gott zusammengestellt, weil sie Schleifsteine füreinander sind. Ja? Und dann dürfen wir lernen, zum Beispiel irgendwann mal Gott zu danken für meinen Schleifstein. Ist nicht ganz einfach. Ja, ich habe das auch in mancher Hinsicht schwer lernen müssen und lerne immer noch Lektion. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, diese geistgewirkte Einheit zu bewahren, zu verwirklichen, dort wo Heilige zusammengestellt sind, das ist eine Riesenherausforderung, weil wir unser Fleisch noch haben. Wisst ihr, es wird mal ein Zeitpunkt kommen, und von dem redet übrigens Johannes 17, was die Zukunft angeht, da wird diese Herrlichkeit, diese Einheit, diese vollkommene Zusammengefügtheit der verschiedenen Glieder offenbar sein vor aller Welt. Da wird die Gemeinde als die vollendete Braut des Christus auf dieser Welt erscheinen und sie wird leuchten mit der Lichtesherrlichkeit des Herrn, wie der Mond die Sonne widerspiegelt. Ja? Dann gibt es wirklich keine Trennung mehr zwischen einem und dem anderen Glied. Das ist heute Utopie, das gibt es heute in dieser Vollkommenheit nicht und das kann auch kein Mensch herstellen. Muss uns ganz klar sein. Das ist ein Werk Gottes und das wird erst in dem Moment möglich sein, wo wir von diesem furchtbaren, elenden Fleisch frei sind. Ist uns das klar, dass das unser Feind ist, unser Feind Nummer 1? Unser eigenes Fleisch mit seinen Lüsten, Begierden, mit seiner Eigensucht, seiner Arroganz, seiner Geltungssucht. Ich will beachtet sein, ich will eine Rolle spielen, ich will geehrt werden, ich. Ja, stell mal 2 so Egoisten zusammen, dann hast du ein Problem mit der Einheit, oder? Ja, wir haben aber manchmal 20, 30, 40 oder 50 solche Egoisten zusammen. Und dann verstehen wir auch, warum es ein Ringen um die Einheit gibt. Ja, das sind diese Dinge. Also das Fleisch ist das große Hindernis für unsere Einheit. Dem Geist nach, jeder, der wiedergeboren ist, der den Geist Gottes hat, der hat damit auch ein Sehnen nach Einheit in uns. Ist das drin? Die Frage ist nur, lassen wir das überhaupt leben? Hören wir da drauf oder verschütten wir das? Schütten wir das zu mit unserem fleischlichen Egoismus? Ja? Der Geist Gottes gibt uns ein Verlangen, in Harmonie und Frieden mit unseren Geschwistern zu leben und einmütig zu sein. Und ich denke, wenn wir so Dinge lesen, wie wir es nachher lesen werden, auch im Philipperbrief am Anfang von Kapitel 2, mir geht es immer so, dass da wirklich auch ein bisschen immer wieder ein Stich und eine Wehmut kommt und eine Sehnsucht. Das wäre es. Ein Herz und eine Seele. Dass wir alle einmütig mit einem Sinn nach dem einen trachtet, das eine im Herzen habt, den Herrn Jesus. Das wünscht sich doch jedes Kind Gottes. Und dann sehen wir in der Praxis, wie wenig es braucht, damit ich aufgebracht werde gegen meinen Bruder oder meine Schwester, gegen meinen Ehemann oder meine Ehefrau, gegen meine Kinder oder meine Eltern. Ja? Wie wenig? Weil unser Fleisch aktiv ist. Und davon redet auch der erste Korintherbrief, das ist ja ein Brief, der ganz wichtig für uns ist, weil wir in einem ganz ähnlichen fleischlichen Zustand heute in der Gemeinde sind, wie er damals in der Gemeinde von Korinth war. In der Endzeit sind korinthische Zustände sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Das ist unser Problem. Und deswegen ist dieser Brief wichtig für uns. Er ist tröstlich, aber er ist auch herausfordernd. Wenn wir also darum sehen, dass die Bibel lehrt, dass das Fleisch die Ursache für die Störung der Einheit ist, dann lesen wir in 1. Korinther 3 die ersten Verse. Und da sagt der Apostel Paulus: Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Was bedeutet Fleischlichkeit? Fleischlichkeit bedeutet, dass ein wiedergeborenes Kind Gottes, das eigentlich im Geist wandeln sollte, vom Fleisch, von der menschlichen Natur her geprägt ist, so denkt, so handelt wie ein ungläubiger Mensch. Ja, wenn wir in der Gemeinde Jesu Christi dieselben Eifersüchteleien haben, dieselben Intrigen und Rangeleien wie in irgendeinem Sportverein, dann ist es genau das Problem. Ja? Wandelt ihr nicht nach Menschenweise? Ihr seid eigentlich Kinder Gottes, ihr seid berufen, etwas ganz anderes zu leben im Leib des Christus, aber ihr tut so, als sei es euer Verein, in dem ihr natürlich auch eine entsprechende Rolle spielen müsst. Und dann gibt es Parteiungen, dann gibt es Streit und Eifersucht. Und das ist nicht so, wenn wir wirklich im Geist Gottes wandeln, wenn wir wirklich geistlich gesinnt sind. Und das ist diese Herausforderung, die wir sehen: Der Geist Gottes führt uns zusammen. Der Geist Gottes führt uns näher zu Christus. Und wenn viele Menschen immer näher zu Christus, zu dem einen Haupt kommen, dann rücken sie zwangsläufig näher, ne? Wenn wir uns das Bild mal vorstellen. Je näher wir beim Haupt sind, desto enger sind wir dann auch beisammen. Und je weiter wir weg sind, desto zerstreuter sind wir sozusagen da an der Basis der Pyramide, ne? Das ist so ein bisschen dieser Gedanke: Wenn wir Streit haben, Uneinigkeit, Intrigen, Spannungen in einer Gemeinde, dann bedeutet es, dass unser Fleisch noch viel zu viel mitleben kann. Die Bibel sagt, wenn wir als Gläubige in Christus richtig wandeln, dann sind wir mit Christus gekreuzigt. Unser Fleisch samt seinen Leidenschaften und Lüsten ist im Kreuzestod Jesu Christi begraben. Das ist Galater 2,20 und Galater 5,24. Und das sind die Dinge, die wir eigentlich leben sollten. Und dann ist unsere Geltungssucht, unser Egoismus, unser Stolz ausgeschaltet durch die Kraft des Kreuzestodes Christi. Und wir können in der Auferstehungskraft Jesu Christi lieben, vergeben, den anderen ertragen und in einer sanftmütigen und guten Weise miteinander umgehen. Das ist möglich, aber das fordert den Tod des Eigenlebens. Und deswegen ist es so selten, weil wir unser Eigenleben ganz gerne mitleben lassen, weil wir uns wehren dagegen, dass unsere egoistischen Ansprüche in den Tod gehören. Und das ist eigentlich das ganze Drama jeder biblischen Gemeinde. Ja? Wüsste gern mal eine, wo es das nicht so ist, aber das Fleisch ist bei uns allen da. Ja? Und wir schaffen es auch nicht, unser Fleisch zu allen Zeiten 100% im Tod zu halten. Selbst Gläubige, die schon gereift sind und die vielleicht schon manche geistliche Erfahrung haben, da merkst du trotzdem immer mal wieder das Fleisch rausblitzen. Ja? So ist das. Ja? Und deswegen müssen wir auch einander ertragen. Das heißt, wir müssen einfach damit rechnen, dass ich fleischlich reagiere manchmal, dass auch die anderen fleischlich reagieren. Und wenn wir jetzt damit geistlich richtig umgehen, dann können wir immer noch die Einheit unter den Gläubigen ein Stück bewahren oder daran arbeiten, dass sie vertieft wird. Ja? Aber das fordert Mühe. Das fordert zum Beispiel, dass ich mich vielleicht mit einem Bruder oder einer Schwester beschäftige und sie bitte um ein Gespräch, um eine Aussprache, anstatt die ganze Zeit einen gewissen Ärger und eine Unzufriedenheit in mich reinzufressen und möglichst zu gucken, wie ich ohne Gruß an demjenigen vorbeikomme sonntags. Ja, das sind ja die Praxisbeispiele. Und es kostet auch was, so ein Gespräch. Ja, das kann nämlich auch schief gehen, dass das Problem hinterher noch größer ist wie vorher. Ja, deswegen treibt uns so etwas ins Gebet, wenn wir so etwas versuchen wollen. Ja? Aber ich denke, das sind genau diese Dinge, wo wir herausgefordert sind vom Wort Gottes, in jeder biblischen Gemeinde daran zu arbeiten, dass die Einheit unter den Geschwistern größer wird. Wenn wir uns nicht bemühen, wenn wir alles laufen lassen, was passiert? Es wird automatisch die Zersplitterung, die Uneinigkeit, die Verfeindung größer werden. Das ist das Schlimme. Ja, wenn wir es laufen lassen, dann siegt immer das Böse. Na? Wenn wir wirklich wollen, dass der Herr zu seinem Zuge kommt, dann müssen wir beten, wir müssen uns selber demütigen und vor Gott ins Licht stellen und wir müssen zum Beispiel auch das Gespräch mit den anderen suchen, wir müssen uns bemühen. Ja, deswegen heißt es in Epheser 4, dass wir eifrig danach streben sollen. Ja? Das heißt nicht, dass ich sage, naja gut, wenn es mir mal reinpasst, dann gucke ich da mal danach, sondern wir sollen eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und das bedeutet genau das. Vielleicht habe ich festgestellt, dass ein Bruder, eine Schwester Anstoß an mir genommen hat, aber derjenige oder diejenige sagt nichts. Und eigentlich sagt die Bibel, wenn du sowas merkst, dann geh hin. Sprich dich aus, versuch dich zu versöhnen. Unser Fleisch sagt uns, komm, lass es bleiben, es ist eh verlorene Liebensmühe und außerdem schafft es mehr Probleme, als es löst und lass es mal. Und so leben wir und wurschteln uns durch und wundern uns, dass in der Gemeinde dann allmählich die Entfremdung unter den Geschwistern zunimmt. Ja? Also das ist eine Herausforderung zunächst mal an uns selber. In welcher Herzenshaltung gehe ich mit den Heiligen und Geliebten Gottes um? Ist ja interessant, ne? Gerade im 1. Korintherbrief, in dem der Apostel Paulus die Fleischlichkeit, die Sünden der Korinther so geißeln muss, fängt er ja an und sagt an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Das waren sie, ihrer Stellung nach. Da haben auch ihr Versagen, hat da nichts davon weggenommen. Ja, die Korinther waren nicht abgefallen, das waren keine Pseudochristen, das waren Kinder Gottes. Aber sie waren unreif, unmündig. Sie haben noch nicht verstanden, was ihre Berufung und ihre Stellung in Christus ist. Und wir alle müssen uns heute demütigen und müssen sagen, wir sind alle leider oder die allermeisten bis zu einem gewissen Maß unmündige, unreife, die fleischlich sind und die unsere Berufung und Stellung in Christus nicht völlig erfasst haben und auch nicht so ausleben, wie wir sollten. Ich fürchte jedenfalls, ich muss mich da drunter stellen und es von mir so sagen. Ja? Und genau dort fängt übrigens auch Heilung an. Dort, wo man sich ins Licht Gottes stellt und demütigt und seinen eigenen fleischlichen Zustand ehrlich zugibt, anstatt die ganze Zeit sich über die Fleischlichkeit der anderen zu ärgern. Da fängt es an, dass mit Gottes Hilfe auch Änderung kommen kann. Ja? Änderung zum Guten, nicht nur, dass es immer weiter den Bach runtergeht. Ja? Und es fängt bei dir und mir an. Da kann ich nicht sagen, ja, ich möchte doch endlich mal warten, dass der Bruder mal mit mir sich ausspricht und versöhnt, sondern das muss ich anfangen. Auch wenn vielleicht der andere 80% Verantwortung trägt und ich nur 20. Nicht nur. Ja, aber so ist es. Und schaut deswegen, das Gegenstück zu 1. Korinther 3 ist Kolosser 3. Und darum geht es im Grunde dem Herrn. Das ist das, was der Herr uns rät, damit wir die Fleischlichkeit, die Uneinigkeit, die Intrigen, die Spannungen überwinden können. Ab Vers 12 lesen wir da, Vers 11 am Ende steht noch, dass in Christus, alles und in allen ist Christus. Und dann heißt es so, zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die Agape-Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Hier wird uns im Grunde auch gesagt, wie wir von einem fleischlichen, uneinigen Zustand zu einem Zustand größerer Einmütigkeit kommen können. Auf der persönlichen Ebene braucht es das, dass wir zuallererst einmal anerkennen, alle meine Geschwister, soweit sie wirklich Kinder Gottes sind, sind Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Das ist schon mal das Erste. Wisst ihr, Gott hat uns ja mit einer großen Familie von 10 Kindern gesegnet. Und wenn man als Eltern so die verschiedenen Kinder hat, die ja ganz unterschiedlich sind, und merkt, wie da Spannungen und Streit zwischen den Kindern sind, dann tut uns Eltern das weh. Weil wir lieben alle unsere Kinder in ihrer Verschiedenheit. Ja? Wir haben sie alle von Gott erbeten, wir lieben sie, wir wünschen uns, dass sie im Frieden miteinander leben. Und dann sehen wir den kleinlichsten Egoismus oft. Ja? Da kannst du die menschliche Natur studieren. Und das schmerzt die Eltern. Und so können wir auch wissen, dass es den himmlischen Vater schmerzt, wenn seine Kinder sich untereinander über Nichtigkeiten, letztlich Nichtigkeiten, verstreiten, Anstoß nehmen, unversöhnlich sind, Groll hegen, schlecht übereinander reden. Das tut dem Herrn weh. Er hat uns alle lieb, er hat uns alle geheiligt und auserwählt. Wir hätten es gerne, dass wir ein bisschen auserwählter sind und der Bruder, mit dem ich so Schwierigkeiten habe, ein bisschen weniger auserwählt ist, wenn überhaupt. Das müssen wir doch in der Praxis so sehen und das ist falsch, das ist böse eigentlich sogar. Ja? Und es fängt damit an, dass ich sehe, Gott hat mich mit allen Geschwistern, zum Beispiel in meiner örtlichen Gemeinde, zusammengestellt. Mit allen. Und ganz besonders mit denen ich Schwierigkeiten habe. So, und jetzt merke ich nämlich, ich bin ja fleischlich. Ich ärgere mich und reg mich auf. Und deswegen beginnt hier dieser Vers und sagt, zieht an. Vorher sagt der Kolosserbrief, legt ab. Zorn, Wut, Bosheit, die fleischlichen Haltungen sollen wir ablegen wie ein schmutziges, unpassendes Kleid. Wenn wir in die Versammlung gehen, dann gehen wir auch nicht in den dreckigsten Arbeitsklamotten, wo wir gerade im Stall waren. Ja? So, und wenn wir leben wollen mit den Kindern Gottes, dann passen unsere fleischlichen Verhaltensweisen nicht. Die gehören in den Tod, die müssen abgelegt werden. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Kolosser 3 am Anfang. Ja, und dann zieht an. Das heißt, das brauche ich vom Herrn. Das habe ich nicht in mir selber. Was ich hier anziehen soll, das sind Wirkungen des Geistes Gottes, Früchte des Geistes, Haltungen, die ich ganz bewusst im Glauben einnehmen muss, weil ich sie nämlich gar nicht von Natur aus habe. Was sollen wir einnehmen? Was sollen wir annehmen? Herzliches Erbarmen. Ist doch interessant, dass das als erstes steht. Herzliches Erbarmen. Was bedeutet es? Ich gehe mal davon aus, vielleicht ist wirklich mein Bruder derjenige, der sich an mir versündigt hat und der sich falsch verhalten hat. Ja? Aber anstatt, dass ich mich aufrege drüber, darf ich barmherzig sein mit seinen Schwachheiten. Und warum? Warum? Weil wir alle einen Herrn haben, der barmherzig ist mit unseren Schwachheiten, oder? Das ist der Grund. So wie Gott sich uns gegenüber verhält, so sollen wir uns unserem Bruder, unserer Schwester gegenüber verhalten. Dann kehrt Friede ein und dann kehrt der Segen Gottes ein. Ja. Wenn ich schwach bin und versage, ich wünsche mir doch, dass Gott barmherzig ist mit mir, oder? Ich wünsche mir nicht und sage, da muss aber mal Gerechtigkeit walten, da muss mal Züchtigung her. Nö, so reden wir nicht. Ja, aber warum dann bei unserem Bruder? Ja? Also wenn wir unsere eigene Sündhaftigkeit, unser Elend, unsere Schwachheit in uns selbst recht erkannt haben, dann sind wir dankbar für Gottes Langmut und Barmherzigkeit und dann sind wir in der Lage, an unseren Geschwistern Langmut und Barmherzigkeit zu üben. Und deswegen die unzerbrochene Selbstgerechtigkeit und das unzerbrochene Ich-Wesen bei uns ist ein ganz großes Problem. Dann sind wir nämlich unbarmherzig und sagen, hier muss mal aufgeräumt werden. Wenn Gott so mit uns handeln würde, dann sähe es nicht gut aus um uns. Ja, das sind so diese Dinge, die wir uns da bewusst machen sollten. Freundlichkeit. Man kann auch das übersetzen, dass jemand das Gute sich wünscht für den anderen. Das Beste wünscht für den anderen. Ja? Wisst ihr zum Beispiel, wenn wir reden müssen, wenn wir vielleicht ein seelsorgerliches, korrigierendes Gespräch haben. Das haben wir auch manchmal in unserem Ältestendienst bei uns in der Gemeinde. Und ich weiß immer, die Brüder reißen sich nicht um solche Gespräche. Ja? Da muss man suchen, wer macht denn das jetzt? Wer spricht denn jetzt mit demjenigen? Und es ist auch zu Recht so, denn das ist eine schwierige Situation. Aber wenn der andere merkt, dieser Bruder meint mein Bestes. Er will wirklich mein Bestes. Er will mir jetzt nicht eins reinwürgen. Er kommt nicht von oben, sondern er kommt von unten. Er will mir helfen und er meint mein Bestes. Ja, dann kann ich plötzlich Dinge annehmen. Dann kann ich es auch mal annehmen, wenn jemand sagt, du musst da was ändern in deinem Leben. Ja? Das ist die Haltung oft, die uns da fehlt. Dass wir wirklich aufrichtig das Beste für unseren Bruder und unsere Schwester wollen. Aber das will der Herr. Das ist die Haltung unseres Herrn. Er will immer unser Bestes. Auch wenn er uns züchtigen muss. Wenn er uns Schwierigkeiten macht. Demut, Sanftmut, Langmut. Das ist so ein Programm, da habe ich auch viel dran zu buchstabieren. Das ist vielleicht ein Grund, warum ich so viele Kinder haben darf. Ja? Da lernst du Demut, Sanftmut und Langmut. Wir hätten gerne, dass der andere sein Fehlverhalten sehr schnell korrigiert. Gott möge uns zeigen, wie langsam wir manchmal sind, unser Fehlverhalten zu korrigieren. Gott ist jedenfalls langmütig. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Und ich bin je länger, je mehr dankbar für diese Aussage. Ja? Wir sagen oft, jetzt ist Schluss. Gott sagt es nicht so schnell. Und da sind wir dankbar dafür, oder? Ja? Also dann seien wir doch auch langmütig mit unseren Geschwistern. Das Fleisch lernt sehr, sehr schwierig. Das ist immer bockig und will eigentlich Gottes Lektion überhaupt nicht annehmen. Ja, und da ist jedes Fleisch gleich. Und deswegen brauchen wir Langmut mit uns selbst und mit anderen. Ertragt einander und vergebt einander. Schaut, wie realistisch die Bibel ist. Das ist nicht irgendein Schweben auf rosa Wolken, ja, sondern da geht es erstmal darum, die Basis der Liebe und der Einheit ist, ertragt einander. Das heißt, ertragt auch die fleischliche Art beim anderen, die dir Mühe macht. Du hast auch eine fleischliche Art, die macht anderen Mühe. Ja, und wenn wir einander ertragen lernen, so wie Gott uns auch erträgt, dann ist mal eine erste Basis für eine Einheit. Ja? Und dann vergebt einander. Ich weiß nicht, wie das hier im Raum ist. Es ist ja manchmal erschreckend zu hören, dass manchmal Unvergebenheit über Jahre und Jahrzehnte zwischen Kindern Gottes existieren kann. Und ich habe gehört auch von Brüdern, die gesagt haben, sie waren schon in Gemeinden drin und da hatten sie das Gefühl, in einer Grabkammer zu sein, Eiseskälte, Tod, kein geistliches Leben, furchtbar. Und dann haben sie irgendwann später gehört, dass in dieser Gemeinde es zwei Familien gibt, die schon seit 40 Jahren nichts miteinander reden und nichts miteinander zu tun haben, wegen irgendeiner Erbstreitigkeit mal vor zwei Generationen. Ja, wundert es einen noch, dass dann da Eiseskälte und Todesstimmung ist, Grabesstimmung? Ja, Vergebung. Der Herr hat es ganz klar gesagt. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Na, der Petrus, der wäre bei 7-mal schon zu Ende gewesen. Ja, aber der Herr sagt 7-mal, 70-mal. Und das sind diese Dinge, die müssen wir üben. Da müssen wir uns entscheiden. Das müssen wir anziehen, diese Vergebungsbereitschaft. Die haben wir nicht vom Fleisch her. Und wir müssen bereit sein, unseren Geschwistern zu vergeben. Vor Gott, aufrichtig. Auch wenn vielleicht der andere noch nicht um Vergebung gebeten hat, müssen wir einseitig vor Gott vergeben. Wir dürfen Groll und Zorn gegen Kinder Gottes im Grund keine 5 Minuten dulden, aber schon gar nicht bis über den Abend hinaus. Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Wenn das die Kinder Gottes mehr praktizieren würden, dann gäbe es auch mehr Frieden und Einheit in den Gemeinden. Und dann erst kommt die fortgeschrittenen Lektionen. Ja, erst heißt es, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Das ist der Grund. Ja. Der Herr hat uns diese 100.000 Talente vergeben, diese riesige Schuld, Millionen Euro, niemals könnten wir sie zurückzahlen. Wollen wir dann unseren Mitknecht würgen wegen 100 Euro? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder mal stellen sollen. Und dann eben auch, ja, da gibt es gepeinigt werden. Manche Leute wissen vielleicht gar nicht, warum sie schmerzhafte Krankheiten, schmerzhafte Probleme haben, die sie überhaupt nicht loswerden. Und manchmal liegt es daran, dass sie Groll und Unvergebenheit in ihrem Herzen hegen. Das hat Folgen. Das sagt der Herr Jesus da sehr deutlich. Also dieses Streben wird gekrönt durch die Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe Gottes, die den anderen um seiner selbst willen liebt, auch wenn er gar nicht liebenswert ist. Das ist die Lektion, die wir lernen sollen, auch durch die Schwierigkeiten in unserem Zusammenleben mit anderen Christen. Ja? 1. Korinther 13, die Liebe erträgt alles, sie duldet alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, ihr kennt es alle, ja. Nur wenn ich das jetzt anwenden soll auf meine Beziehung zu meinem Bruder oder meiner Schwester, mit der ich besonders viel Schwierigkeiten habe, dann kommen wir in Probleme mit der Bibelstelle, oder? Manchmal ist es leider so. Aber genau dort sollen wir sie anwenden. Ja, das ist die eine Seite. Wir sollen streben nach Einheit unter den Kindern Gottes. Wir sollen die Schwachheiten des Fleisches, und dazu gehören auch unterschiedliche Lehrüberzeugungen, unterschiedliche Prägungen. Der eine sagt, ich finde, Apollos ist der absolut beste Bibellehrer. Und der andere sagt, nein, Paulus, nein, Petrus. Dass diese Dinge sind auch Schwachheiten des Fleisches. Ja, man hängt sich an Menschen und dann gerät man aneinander. Diese Dinge sollen wir tragen und versuchen, geduldig zu überwinden. Das ist dieses Ringen um Einheit. Und nun kommen wir aber zu der anderen Seite der Medaille. Und das ist das Ringen um Absonderung. Dass es eine göttliche Notwendigkeit gibt zur Trennung. Das lehrt die Bibel uns auch sehr deutlich. Und so wie das Fleisch schnell dabei ist, mit Kindern Gottes uneins zu werden und sich zu streiten um Nichtigkeiten, so ist seltsamerweise das Fleisch sehr geneigt, notwendige Trennungsschnitte, wo sie die Bibel vorschreibt, zu unterlassen. Da plötzlich will man nicht trennen. Was sind denn biblische Gründe zur Trennung? Auch das müssen wir uns fragen. Warum fordert die Bibel Absonderung? Und wiederum kommen wir zurück zum 1. Korintherbrief. Das ist ein Brief, der so viele Lektionen für uns hat, gerade in Bezug auf Gemeindeleben. Tja, und da war dieser Fall von Hurerei in Korinth. Dieser schreckliche Fall, dass ein Gemeindeglied in Sünde gefallen war und die Gemeinde war passiv und hatte nichts gemacht und hatte das mehr oder weniger geduldet und zugeguckt. Und da gibt der Geist Gottes uns Belehrung über die Notwendigkeit zur Trennung. Ich lese mal ab Vers 6 in 1. Korinther 5. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Das ist eine ganz grundlegende und wichtige Belehrung. Die Bibel gibt uns hier dieses Bild, das aus wieder dem alttestamentlichen Schattenbildern kommt. Dieses Bild, das erinnert an das Passa im alten Bund, wo Gott dem Volk die Vorschrift gab, wenn ihr das Passa feiert, dann darf kein Sauerteig zu finden sein in euren Zelten. Ihr müsst vorher alles ausfegen. Es darf kein bisschen Sauerteig da sein, wenn ihr von diesem Opferlamm esst. Und wir sehen hier, dass das ein geistliches Bild war für moralisches Übel. Sauerteig ist durchgängig in der Bibel ein Bild für Verderbnis, für Irrlehre und Sünde. Auch in Matthäus 13, 33. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Auffassungen. Aber für mich ist es ganz klar. Ausnahmslos, Regel ohne Ausnahme, Sauerteig, ein Bild für Sünde und Verderbnis. Und es ist ganz klar, Böses, Sünde und Verderbnis darf in der Versammlung der Heiligen nicht geduldet werden. Warum nicht? Das haben wir heute Mittag gehört. Weil Gott in der Versammlung der Heiligen gegenwärtig ist. Und dort, wo Gott ist, darf Böses nicht geduldet werden. So einfach ist es und so schwierig. Ja? Hier ist die Rede von moralischer Sünde. Es ist ganz klar, wenn ein Mensch, der sich gläubig nennt, sündigt und in Sünde fällt und Sünde praktiziert, dann muss die Gemeinde ihn zunächst mal ermahnen und versuchen zurechtzubringen. Aber wenn das nicht gelingt, dann muss die Gemeinde ihn ausschließen. Und eine Gemeinde, die keine Gemeindezucht mehr übt, ist eigentlich schon von den biblischen Maßstäben abgewichen und auf einem ganz gefährlichen Weg. Letztlich ist die Gefahr die, dass der Herr eine solche Gemeinde preisgibt. Dass er sie verlässt. Dass seine Gegenwart, sein Segen weggeht. Und deswegen ist es ganz klar, das Böse muss gerichtet werden in der Versammlung der Heiligen. Nicht in einer selbstgerechten Weise. Wir alle neigen zur Sünde. Wir alle haben unser Fleisch an uns und sind versuchlich. Aber es muss ganz klar sein, wer an dem Bösen festhält, trotz Ermahnung, der muss ausgeschlossen werden, wenn es eben um solche Dinge geht, die den Ausschluss erfordern. Sonst halten wir Sauerteig in der Gemeinde. Und da heißt es ganz deutlich, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wisst ihr, das sind halt solche Dinge, ja. Dann ist es vielleicht der Sündigende, ein ganz angesehenes Gemeindeglied, das zufällig vielleicht 50% zum Spendenaufkommen der Gemeinde beiträgt. Ach, wir wollen doch nicht so unbarmherzig sein. Lasst uns doch den Bruder schonen. Vielleicht ist es auch der Verwandte des Gemeindeleiters, seine Tochter, sein Sohn. Lasst uns doch Barmherzigkeit walten. Lasst uns ihn schonen, so wie Eli seine Familie auch geschont hat. Ja? Und das ist böse, das geht nicht. Ja? Sondern hier muss die Gemeinde vor Gott stehen und muss sehen, wenn ich das Böse nicht hinaustue, dann wird es sich ausbreiten. Das ist dieses Problem mit Sauerteig, dass er sich weiter und weiter ausbreitet, sodass am Schluss die ganze Gemeinde von Sünde und Bösem durchsäuert wird, wenn nicht rechtzeitig eingeschnitten wird. Wisst ihr, im körperlichen Bereich ist das klar, ne? Wenn der Arzt feststellt, hier ist eine gefährliche Infektion, eine Wunde am Fuß hat sich infiziert und lässt sich nicht mehr irgendwie kontrollieren, dann ist es so, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, notfalls muss das Bein abgenommen werden, bevor der ganze Körper stirbt. Ja, das ist nämlich die Alternative bei vielen solchen Infektionen. Ja, wenn ich nicht amputiere, dann kann ich gleich den Sarg bestellen. Mal ganz knallhart gesagt. Ja, also das Böse frisst weiter, wenn ich es nicht entsprechend ausschneide. Und das ist diese ganz klare Wahrheit, wenn Christus unser Passahlamm ist, wenn wir uns bekennen zu dem, der gelitten und gestorben hat zur Vergebung für unsere Sünden, dann kann ich nicht in der Sünde leben und ich kann auch als Gemeinde keine praktizierte Sünde dulden. Ganz klarer Grundsatz. Genau dasselbe lehrt die Bibel auch über Irrlehre. Und das ist jetzt auch wieder so ein Problem, wo wir viel Spannungsfelder haben. Aber die Bibel sagt ganz klar in Galater 5, dass derselbe Grundsatz auch für böse Lehre gilt. Da geht es bei den Galatern um diese Irrlehre, dieses falsche Evangelium der Beschneidung, wo judaistische Verführer den Gläubigen aus den Heidenvölkern gesagt hatten, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst und nicht in den Bund Israels eintretet und das Gesetz haltet. Ja? Der Apostel Paulus sagt, es ist ein falsches Evangelium. Die haben sich auch auf Christus berufen. Die haben auch gesagt, dass Christus rettet. Aber sie haben ein ganz falsches Element hinzugetan, nämlich die Rückkehr zum mosaischen Gesetz und die Beschneidung. Und der Apostel Paulus sagt, das ist böse. Und er sagt auch, das ist Sauerteig. Lasst uns mal lesen in Galater 5, diese Stelle, ab Vers 7. Da heißt es, ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Auch im Matthäusevangelium finden wir, dass der Herr Jesus die Lehre der Pharisäer als Sauerteig bezeichnet. Ja? Also nicht nur moralische Sünde muss gerichtet werden, muss mit Gemeindezucht beantwortet werden, sondern auch, dass man Irrlehre, verführerische, böse, zerstörerische Lehre ausbreitet in der Gemeinde. Auch das ist eine Sünde, die beantwortet werden muss. Sonst passiert genau dasselbe, und das haben wir in verschiedensten Bereichen, gerade auch bei der Charismatik, immer wieder festgestellt, wenn du das nicht raustust, dann breitet es sich aus und zum Schluss ist der ganze Teig durchsäuert oder die ganze Gemeinde charismatisch geworden. Ja, ich glaube, wir haben sicher ein paar hundert solche Gemeinden inzwischen in Deutschland als lebende Beweise, dass diese Lehre wahr ist, dass das Gesetz vom Sauerteig funktioniert. Und gerade bei Irrlehre gibt es eben dieses schöne Wunschdenken. Ich denke, ich habe das auch schon mal angeführt, dieses praktische Beispiel aus der Natur. Wenn du 100 gesunde Äpfel in deinem Keller hast und 2 faule drunter, dann würden die wohlmeinenden Christen doch annehmen, dass die 100 gesunden Äpfel die 2 faulen gesund machen können. Das müsste doch möglich sein. Ja? Nur leider wissen wir in der Natur ganz gut, dass dieses Gesetz funktioniert. Die Fäulnis breitet sich aus, nicht das Gute. Wenn ich nicht diese beiden faulen Äpfel rausnehme aus meiner Apfelkiste, dann habe ich 102 faule Äpfel, garantiert irgendwann mal. Ja? Aber genau dasselbe gilt auch im Geistlichen. Und dort wollen es die Leute nicht sehen. Die sagen, lasst uns doch die paar faulen Äpfel behalten, die bereichern das Ganze doch. Ja, so denken manche. Und merken gar nicht, dass sie den Keim zur Verderbnis und zum Niedergang von ganzen Gemeinden und Gemeindegruppierungen legen, indem sie Sauerteig der Irrlehre dulden in ihren Reihen. Ja, und auch da gilt ganz klar, wo Irrlehre ist, wo Irrlehrer auftreten, da müssen wir uns trennen und absondern. Ich möchte mal ein paar Bibelstellen dazu nennen. Im Römerbrief, in Römer 16, Vers 17, finden wir zum Beispiel eine solche ganz klare Aussage. Da heißt es, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Also wenn wir sehen, dass da böse Lehre ist, die Parteiungen, Trennungen und Sünde bewirkt, dann ist das Verführung, da müssen wir meiden. Wir haben auch schon gelesen, diese Stelle in 2. Timotheus 3 hat uns ja der Martin vorgelesen, wo es ebenfalls heißt, wendet euch ab von ihnen, habt mit ihnen nichts zu tun, mit diesen falschen Christen, die nur einen Schein der Gottesfurcht haben. Aber genauso zum Beispiel in 1. Timotheus 6, da finden wir das auch, dass die Rede ist von Irrlehren. Ab Vers 3, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Ja, wir finden also immer wieder diese ganz klare Lehre, da muss ein göttlicher Trennungsstrich gezogen werden. Vielleicht sind es Leute, die früher mal Gutes getan haben, die einen guten Namen hatten, die richtige Dinge gesagt haben, die vielleicht sogar sich bewährt haben in der Gemeinde. Wir wissen solche Beispiele, zum Beispiel ein Johannes Reimer oder ein Wim Auwenel, die haben gut angefangen in gewisser Weise und haben vieles Richtige verkündigt und irgendwann plötzlich gibt es einen Knick und sie weichen ab und sie bringen Böses. Und viele vertrauen ihnen trotzdem weiter, weil sie einen guten Ruf von früher hatten. Und wenn dann jemand sagt, passt auf, das ist gefährlich, dann sagt man, du böser, unbarmherziger, du bist der Schuldige. Ja? Irgendwann merken es vielleicht dann auch die anderen, aber dann ist schon ganz viel Schaden angerichtet. Wir haben so manche Beispiele, ihr liefet gut, das heißt noch lange nicht, dass es so gut weitergeht. Ja? Also das sind so Dinge, da muss man sich auch unter Umständen von menschlichen Rücksichtnahmen und Bindungen freimachen. Auch von fraktionellen Bindungen. Es gibt da so einen Parteigeist. Oh, da ist einer aus unseren Reihen verdächtigt worden, falsche Lehre zu bringen. Ja, da müssen wir aber doch ganz klar hinter dem stehen. Egal, was er verkündigt. Das kann ja nicht sein, dass unser Stall irgendwo beschmutzt wird. Unsere Familie, Familienehre. Das ist auch menschliches, fleischliches Denken. Ja? Wenn etwas vorgekommen ist in einer Gemeinde, eine falsche Lehre aufgebrochen ist, dann müssen wir uns demütigen, wir müssen es bekennen. Wir können nicht sagen, ja, aber jetzt muss der gute Ruf gewahrt werden, jetzt darf man nur nicht das irgendwie weitersagen. Ja? Das sind so Dinge. Ja? Also es ist klar, wenn wir diese göttlichen Trennungsstriche ziehen, dann tut es weh. Das schneidet in das Fleisch. Das ist schwierig, das ist schmerzlich. Wir sehen das auch beim Apostel Paulus, wie er ringt in diesen Fragen. Auch im 2. Korintherbrief kommt es heraus. Das darf man auch nicht einfach nehmen. Und trotzdem, es ist notwendig, dass dieser göttliche Trennungsstrich zwischen Irrlehre und gesunder Lehre, zwischen Sünde und Gerechtigkeit, der muss gezogen werden. Sonst wird die Gemeinde entarten. Sie wird zu einer ungerechten Gemeinde werden, zu einer Gemeinde, in der der Sauerteig dominiert und der Herr weicht von dieser Gemeinde. Und ich glaube, es gibt hunderte von Gemeinden in Deutschland, die einmal früher einen guten Weg gegangen sind und dann sind sie abgewichen den modernen Irrlehren der Ökumene, der Charismatik nach und heute hat der Herr sie dahin gegeben und es gibt auch keine Hoffnung, dass es da jemals eine Wiederherstellung gibt. Ja? Es gibt so ein Zeitfenster, wenn Böses da ist, wo die Verantwortlichen die Möglichkeit haben, es zu korrigieren. Und wenn da ein paar rote Signale überfahren sind, dann gibt Gott die Gemeinde dahin und es können nur noch Einzelne sich daraus absondern. So eine gewisse Gesetzmäßigkeit, die man beobachten kann, ohne dass ich das jetzt von der Schrift her belegen könnte. Aber beobachtet es mal, ja? Wenn wir genügend Stoppsignale überfahren, das gilt auch in unserem persönlichen Leben, dann sagt Gott so, und jetzt geh den Weg weiter und iss die Früchte. Na, bis wir auf die Nase fallen. Das ist Gottes Erziehungsweg. Und deswegen ist es wichtig, dass wir rechtzeitig eingreifen und dem Bösen Einhalt gebieten, solange es noch nicht alles durchfressen hat. Das ist schmerzhaft, ja, ist auch nicht schön, wenn man ein Geschwür rausschneiden muss, ja, aus einem Bein oder womöglich sogar den Unterschenkel amputieren muss. Aber wenn die Alternative der elendige Tod des ganzen Körpers ist, dann macht man es eben trotzdem, oder? Es muss auch so sein. Und das sind diese Dinge, geistliche Gesetzmäßigkeiten, die man heute nicht wahrhaben will, die heute nicht mehr gelehrt werden, die um des lieben Friedens willen heute unter den Tisch fallen. Und das hat traurige und schmerzhafte Folgen. Da liegt kein Segen drauf, wenn wir Gottes Gebote ignorieren. Da kann sich der Herr nicht dazu stellen. Und deswegen möchte ich als letzten Punkt eben auch noch auf das eingehen, wie die endzeitliche Situation aussieht in Bezug auf Absonderung und Einheit. Wie das heute in unseren Gemeinden ganz konkret auch die Problematik ist. Ich meine, wir wissen, dass eben die Endzeit eine Zeit ist, in der Verführung, religiöse Irreführung in ganz besonderer Weise überhand nimmt. Der Herr Jesus hat die Gläubigen in Matthäus 24 ausdrücklich davor gewarnt. Wir haben heute die Verführung durch Charismatik, durch Bibelkritik und liberale Theologie, durch die Ökumene und den Katholizismus und auch durch verweltlichte Gemeindebewegungen wie die Gemeindewachstumsbewegung, die Emerging Church, diese missionalen Bewegungen, über die ich in meinem letzten Buch Zerstörerisches Wachstum geschrieben habe. Diese Dinge sind ein Sauerteig, der sich ausbreitet. Wir können das Ganze studieren an der Evangelischen Allianz. Wo stand die Allianz vor 40 Jahren? Das kann ich gar nicht mehr persönlich bezeugen, das kann man nur noch nachstudieren, aber viele von euch wissen das. Und wo steht sie heute? Ja? In der Allianz breiten sich der Abfall vom biblischen Glauben mit einer erschreckenden Geschwindigkeit aus. In der Allianz kann man darüber diskutieren und Leute können sagen, ich glaube gar nicht, dass Jesus Christus sein Blut für Sünder vergießen musste. Gott braucht doch kein Sühnopfer, er vergibt uns auch so. Und da regt sich niemand mehr auf. Niemand verbietet so jemand den Mund. Die können lästern, die können den Herrn Jesus lästern und verleugnen und kein Mensch regt sich mehr auf. In der Evangelischen Allianz werden heute der Sauerteig des sozialen Evangeliums in einem Ausmaß verbreitet, der erschreckend ist. Die Leute reden nur noch davon, wir müssen die Gesellschaft verändern, wir müssen uns sozialpolitisch engagieren, wir müssen uns mit den Armen solidarisieren und fair gehandelten Kaffee kaufen. Ja? Das ist das Aktionsprogramm der Evangelikalen, Stichwort Micha-Initiative. Und das hat also der Vorsitzende des Ökumenischen Weltrats der Kirchen wohl dem Professor Beierhaus gesagt. Er hat gesagt, was regt ihr euch denn so auf? Vor 30 Jahren habt ihr Evangelikalen unsere Missionslehren bekämpft wie sonst noch was und heute vertretet ihr selber diese Missionslehren. Und das ist leider Tatsache. Ja? Also das heißt, der Sauerteig breitet sich aus. Die Allianz ist so ein Musterbeispiel von diesem evangelikalen Denken, wo man sagt, wir wollen doch tolerant sein. Ob jetzt Allversöhnung, ob jetzt Liberaltheologie, ob Charismatik, alle sind bei uns willkommen. Die Adventisten sind willkommen, irgendwann sind es auch noch die Mormonen. Ja, alle sind willkommen, alles ist recht. Hauptsache irgendein Jesus wird mit den Lippen bekannt. Und diese Politik der maximalen Einheit und Toleranz führt dazu, dass die ganze Allianzbewegung immer mehr in Richtung endzeitlicher Glaubensabfall abdriftet. Aber genau dasselbe passiert den bibeltreuen Gemeinden, wenn sie dieselbe falsche Haltung einnehmen. Das kann man vorhersagen, da braucht man kein Prophet sein. Das sind einfach diese Gesetzmäßigkeiten. Entweder wir sondern uns ab und führen einen nüchternen, klaren Kampf gegen Irrlehre und Verführung. Oder wir gehen unter. Und es gibt manche bibeltreue Gemeinden und Richtungen, da kann man schon voraussagen, die werden in 10, 15 Jahren, wenn der Herr nicht wiedergekommen ist, die werden in der Ökumene gelandet sein. Und man wird dort Lobpreis hören und vielleicht fallen sie auch schon um und tanzen Sonntagmorgens Hip-Hop zum Lobpreis. Ja? Ja, das ist gar nicht so weit weg. Das kann in 5 Jahren aus einer bibeltreuen Gemeinde passieren, wenn diesem Geist Raum gegeben wird. Ja? Und das sind diese Dinge, da müssen wir ganz nüchtern sein. Und da müssen wir wissen, wo müssen wir kämpfen. Irrlehre heißt verführerische Lehre, die das Wort Gottes bricht, die Zerstörung anrichtet, die den Glauben verfälscht und umstürzt, die wirklich Gemeinden in die falsche Richtung führt. Das müssen wir unterscheiden von Lehrirrtümern und Erkenntnisfragen. Das ist ganz wichtig. Denn wir haben auf der einen Seite dieses Ringen um Absonderung, dass wir einen klaren Strich ziehen müssen, wo Böses ist. Und auf der anderen Seite haben wir traurige Beispiele in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi, wo man sich um Äußerlichkeiten und Zweitrangigkeiten getrennt und gespalten hat. Ja? Und das ist ein Punkt, wo wir lernen müssen, es gibt Erkenntnisunterschiede. Das behandelt der Apostel Paulus zum Beispiel in Philipper 3, wo er sagt, und wenn ihr anders gesinnt seid, dann wird euch der Herr das auch noch offenbaren. Ja? Also wo einfach unterschiedliche Sichtweisen da sind, sei es durch geschichtliche Tradition, sei es durch vielleicht einen Mangel an Erkenntnis und geistliche Reife, die wir ja alle beklagen müssen. Und dann kann es vorkommen, dass man in bestimmten Fragen einfach sich nicht einig sein kann. Und dann müssen wir wissen, ist es jetzt ein Grund, mich abzusondern von meinen Brüdern und Schwestern, mit ihnen keine Gemeinschaft mehr zu haben? Oder ist das ein Problem, das eben letztlich unter Bibeltreuen auftreten kann, wo aber die bibeltreuen Grundlagen, dieses Fundament des biblischen Glaubens erhalten geblieben ist? Und dann muss ich sagen, da will ich mich nicht trennen. Sondern da will ich so weit wie möglich unter Respektierung des anderen Standpunktes Einheit und Zusammenarbeit im Leib des Christi, des Christus praktizieren. Ja, wir wissen ja ganz genau und wir praktizieren das ja gerade gegenwärtig. Da gibt es zum Beispiel solche Streitfragen wie die Frage der Wiederkunft des Herrn oder die Frage der Verlierbarkeit oder Unverlierbarkeit des Heils. Und das sind zum Beispiel aus meiner Sicht Fragen, wo ein gemäßigter Standpunkt, ein ausgewogener Standpunkt auf beiden Seiten nicht als Irrlehre bezeichnet werden kann und darf und wo wir drum ringen müssen, trotz unterschiedlicher Überzeugungen auch ein Stück zusammenzuarbeiten und uns nicht an solchen Dingen auseinanderdividieren zu lassen. Das ist also eine andere Sache, wie wenn jemand die Lehre der Charismatik vertritt oder die Allversöhnungslehre oder eben das ökumenische soziale Evangelium. Wenn wir das nicht mehr unterscheiden können, dann enden wir dabei, und das ist bei den Bibeltreuen schon eine Gefahr, dass wir uns wirklich in kleinstmögliche Einheiten aufsplittern an zweitrangigen Fragen. Ja? Zum Schluss haben wir lauter Gemeinden von 2, 3 oder einem Mitglied. Ja? Die ganz Konsequenten bleiben für sich allein. Ja? Und das ist eine Entwicklung, die ist ganz sicher nicht im Sinne unseres Herrn. Ja, also das ist dieses Ringen um Einheit, jetzt auch unter endzeitlichen Bedingungen. Auf der einen Seite wird der treue Überrest der Gemeinde, diese 7000, die ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt haben, er wird ruiniert und vergiftet, wenn wir die Irrlehren des Evangelikalismus, der Ökumene, des Charismatismus in unsere Reihen dulden und hereinlassen. Ja. Und das ist das Ziel des Teufels, diesen treuen Überrest, der noch nicht in der Ökumene ist, der noch nicht letztlich einem anderen Christus folgt. Den will der Teufel zerstören, indem er diesen Sauerteig durch verschiedene Kanäle hineinschleust in die bibeltreuen Gemeinden. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil hier genau so etwas passiert aus meiner Überzeugung. Und wenn wir da nicht Widerstand leisten, da geht es um Sein oder Nichtsein. Und dann gibt es aber andere Dinge. Da geht es wirklich darum, dass zum Beispiel es Bibelstellen gibt, die man so und so verstehen kann. Ja? Ihr wisst, dass ich für die Vorentrückung bin und den Herrn jeden Tag erwarte. Und trotzdem erkenne ich an, es gibt Bibelstellen, die weisen in die andere Richtung. Und deswegen würde ich nie sagen, ja, die andere Lehrüberzeugung ist völlig falsch und da verfälscht jemand die Bibel, das ist eine Irrlehre. Ja? Das kann ich nicht sagen, nicht guten Gewissens. Ja? Ich kann nur sagen, ich deute das Gesamtzeugnis in diese Richtung, Die anderen deuten es in die andere Richtung. Beide lieben den Herrn, beide wollen nichts mit Ökumene, Charismatik und dem ganzen Sauerteig zu tun haben. Ja, deswegen bin ich hier, lieber Martin. Ne? Und du duldest mich und ich komme und verkündige. Ja? Und ich glaube, das ist auch gut so. Ja? Aber dass es trotzdem ein Spannungsfeld ist, das wissen wir. Ja? Und daran müssen wir arbeiten. Versteht ihr, wir müssen lernen, wo müssen wir uns trennen aus göttlicher Notwendigkeit, weil die Schrift es so gebietet. Und da muss ich auch menschliche Rücksichtnahmen, auch die Rücksichtnahme auf meinen eigenen Ruf und alle möglichen anderen Dinge hinter mir lassen und muss einfach handeln, so wie Gott es möchte. Und auf der anderen Seite muss ich mich hüten an zweit- und drittrangigen Fragen, die Zusammenarbeit und maximal mögliche Gemeinschaft der Heiligen untereinander zu zerstören. Das ist Sünde. Da laden wir eine große Verantwortung auf uns. Der Überrest der Gläubigen ist eh schon schwach und zersplittert. Wenn wir die Schwäche und Zersplitterung noch vermehren, dann ist es nicht im Sinne unseres Herrn, glaube ich persönlich jedenfalls. Ja? Und deswegen müssen wir lernen, in diesen Dingen sozusagen auch einander zu dulden, einander anzunehmen. Das heißt nicht, dass wir uns vereinheitlichen, dass wir jetzt zwanghaft uns zusammenschließen zu irgendwelchen menschlichen Konstruktionen, zu irgendwelchen Kreisen und Foren. Da gibt es so Gedanken, wir müssen eine neue konservative Allianz gründen. Ich persönlich halte da nichts davon. Ich glaube, die wird dasselbe Problem kriegen wie die alte Allianz innerhalb von 5 Jahren wahrscheinlich schon. Ja? Also dort, wo Menschen fleischliche Politik machen im Namen der Einheit, da geht das schief. Aber wo Gläubige in einer geistlichen Gesinnung über Unterschiede hinweg zusammenarbeiten, um dem Herrn zu dienen, punktuell, informell oder auch in bestimmten Zusammenhängen, wo man einfach ein gemeinsames Anliegen hat, dort kann das Gott segnen. Das ist eine persönliche Meinung. Da soll jeder seine eigene Überzeugung behalten. Aber ich glaube, wir können die Einheit nicht fleischlich machen, wir können sie nicht erzwingen, wir können keine Gleichschaltung durchsetzen, alle müssen dasselbe glauben. Ja? Sondern wir können nur in Liebe darum ringen, dass die, die wirklich noch dem Herrn treu dienen wollen, dass sie beisammenbleiben, dass das Vertrauen untereinander wächst, dass man sich miteinander austauscht und dass man auch immer wieder an bestimmten Punkten miteinander gemeinsam handelt und keine falschen Gräben untereinander duldet. Das ist, denke ich, das, was im Sinne unseres Herrn ist. Ich möchte das noch kurz zum Abschluss mit einem Bibelwort aus 2. Timotheus 2 belegen, wo beides eigentlich sichtbar wird, die Einheit und die Absonderung. Und damit will ich auch Schluss machen. 2. Timotheus 2 ab Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Hier haben wir die Seite der Absonderung. Die Christenheit ist ein großes Haus, da gibt es verschiedenste Gefäße. Aber wenn ich dem Herrn heilig und zur Verfügung sein will, muss ich mich von den beschmutzten Gefäßen zur Unehre, an denen der Sauerteig klebt, absondern und reinigen. Sonst bin ich nicht tauglich für den Herrn. Das ist die eine Seite. Und jetzt kommt die andere. Vers 22, so fliehen nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und hier sind, abgesehen von den Fundamenten des biblischen Glaubens, ist nicht gesagt, jage dem Frieden nach mit denen, die die gleiche Überzeugung zur Entrückungsfrage haben wie du. Ja? Sondern hier ist gesagt, die den Herrn aus lauterem, reinem Herzen anrufen. Ja? Da geht es um die Beziehung zum Herrn. Da geht es um die Treue zum Herrn. Und da kann ich Gemeinschaft haben, wo ich weiß, mein Herr Jesus, diese Geschwister lieben auch ihn. Sie folgen ihm treu nach dem Licht, das sie haben. Ja? Und sie sind klar in den Fundamenten der biblischen Lehre, dann will ich sie von Herzen willkommen heißen und mit ihnen Gemeinschaft haben. Das ist, denke ich, die Gesinnung, die wir brauchen. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir auf diese Weise unseren Weg in dieser schwierigen Zeit zum Ziel führen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und danken dir von ganzem Herzen. Heute Abend haben wir uns länger Gedanken gemacht über diese schwierigen Fragen der Einheit und auch der Absonderung. Aber wir dürfen uns erinnern, dass du das Fundament unserer Einheit bist. Dass wir hier überhaupt zusammen sein können. Das kommt daher, weil du bereit warst, für unser aller Schuld und Sünde dich zu opfern am Kreuz, weil du unsere Sünde, unser Versagen, unseren Stolz, unsere Bosheit, unsere Ignoranz, weil du all das am Kreuz getragen hast. Für jeden Einzelnen von uns. Du hast uns mit Gott versöhnt, du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben und du hast uns zu einem wunderbaren Organismus zusammengeschlossen, zu einem Organismus, den wir mit unserem menschlichen Verstand gar nicht so recht begreifen. Dein Geist hat uns eins gemacht. Wir sind verschiedene Glieder an diesem einen wunderbaren Leib und dieser Leib ist vollkommen eins und vollkommen und herrlich vor dir, vor Gott, im Inwendigen, im Geistlichen, in der Stellung. Und auf der anderen Seite sehen wir die Not, die Zerrissenheit, die Unterschiedlichkeit, die vielen Spannungen und Konflikte, auch unter den wahren Kindern Gottes in der Praxis. Aber danke, dass dein Wort uns auch dazu etwas zu sagen hat, dass wir lernen durften, wie wir ganz praktisch auch unter den Gläubigen, mit denen wir zusammengestellt sind, die Einheit fördern können und die Zerstrittenheit und die Unterschiede einfach auch abbauen können. Und du hast uns auch gezeigt, was in der letzten Zeit Not tut, was Absonderung vom Sauerteig, von der Sünde, von der Irrlehre angeht. Ach Herr, und du siehst, wie diese Dinge oft heute verwischt werden, wie da eine falsche Toleranz und Einheit verkündet wird. Gib uns doch da Klarheit und Festigkeit, in den Grundlagen des Glaubens festzustehen und diesen Glauben zu verteidigen und auch alles hinauszutun, was Sauerteig und Irrlehre ist in deinen Augen. Aber gib uns auch Gnade in diesem kleinen Überrest, der jetzt noch übrig geblieben ist, dass wir einander in Liebe annehmen, auch in der Unterschiedlichkeit mancher Überzeugungen und Erkenntnisse und Praktiken, dass wir doch danach streben, unter all den schwierigen Bedingungen der Endzeit dir treu zu dienen und auch untereinander die Einheit des Geistes zu bewahren, die brüderliche Liebe zu stärken und miteinander zusammenzuwirken in dem Werk, das du gibst. Herr, bis du wiederkommst, dürfen wir dir dienen und es ist ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen. Schenke uns Gnade, den Blick auf dich, dass wir in dem allem gestärkt werden und überwinden dürfen. Dir sei Ehre und Dank und Anbetung. Amen.